Zeitausstrahlung des Echo der Zeit von heute. Es ist 19 Uhr.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidegger. Die Themen vom 4. Dezember. Stürzt heute die französische Regierung. Die Nationalversammlung diskutiert das Misstrauensvotum gegen Premier Michel Barnier. Unser erstes Thema. In Südkorea sind Unmut und Schrecken groß. Am Tag, nachdem Präsident Yoon zuerst das Kriegsrecht verhängt und dann wieder aufgehoben hat.
Why? Is it drunk or sick?
War er betrunken oder krank, fragt sich etwa diese Staatsangestellte in unserer Reportage aus Seoul. In Deutschland schlägt der Bruch der Koalitionsregierung beim SPD-Abgeordneten Hakan Demir nicht nur auf die Stimmung, sondern auch auf den Lebenswandel durch.
Ja, ich merke gerade auch, ich brauche ein Ventil irgendwie. Essen ist natürlich immer ein Punkt, Rauchen auch.
Wie er sich auf die Neuwahlen im Februar vorbereitet. Und dieses Geräusch ist enorm mühsam. Vor allem nachts im Schlafzimmer. Mückengeräusche sind aber auch essentiell für die Fortpflanzung der Tiere. Und das erlaubt neue Ansätze, wenn es darum geht, die Verbreitung der Tigermücke einzudämmen. Es schlägt die Stunde der Wahrheit heute für die französische Regierung von Premier Michel Barnier. Seit dem späten Nachmittag laufen in der großen Parlamentskammer, der Assemblée Nationale, Diskussionen über ein Misstrauensvotum gegen die Regierung. Auslöser dafür war das Budget fürs nächste Jahr, das in der Assemblée keine Mehrheit fand und welches der Premier schließlich ohne Abstimmung durchdrückte. Nun also droht das Ende der Regierung Barnier, gerade mal 3 Monate, nachdem sie ihre Arbeit begonnen hat. Frage jetzt an Philipp Scholkmann in Paris. Wie verläuft denn die Diskussion in der Nationalversammlung?
Sie verläuft stürmisch. Von links und rechts außen kommt der Vorwurf, Barnier mit seiner Minderheitsregierung sei nicht legitim. Der Premier habe Dialog versprochen, um dann doch von oben herab zu entscheiden, nach dem Vorbild des Präsidenten, der ihn ernannt habe. Barnier führe Präsident Macrons Politik einfach blind weiter, obwohl dafür das Mandat des Volkes fehle nach diesen Parlamentswahlen vom letzten Sommer, die ja ohne klare Mehrheit ausgingen. Marine Le Pen von der Rechtsaußenpartei Rassemblement National etwa sagte, es wäre die schlechteste Wahl, so weiterzumachen wie bis jetzt. Die Zeit sei gekommen, um diese Regierung zu entlassen, auch wenn sie dazu gemeinsame Sache mit der Opposition von links machen müsse. Und wenn diese beiden Lager zusammenkommen, ist Barnier tatsächlich gestürzt. Barnier hatte vage gehofft, er könne allenfalls das linke Bündnis noch aufbrechen, ein paar Gemäßigte aus den Reihen der Sozialisten auf seine Seite ziehen. Aber das Votum des Fraktionssprechers der Sozialisten heute Abend klang gar nicht danach. Auch er sagte, es sei an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Im Regierungslager ist die Position naturgemäß die gegenteilige. Der Vorwurf dort lautet, vorgetragen etwa gerade vor ein paar Minuten vom ehemaligen Premier Gabriel Attal, die Opposition handle verantwortungslos, sie führe dem Volk ein lamentables Schauspiel auf und suche das Chaos. Es wird da aufgezählt, was alles auf dem Spiel stehe, wenn jetzt kurz vor Verabschiedung des Budgets einfach der Stecker gezogen wird. Da gäbe es nur Verlierer, sagte Attal.
Wenn die französische Regierung heute stürzt, wie geht es danach politisch weiter?
Der Ball ist dann bei Emmanuel Macron, diesem Präsidenten, der einsam geworden ist seit der Schlappe bei den Parlamentswahlen im Sommer und weit weg von der Innenpolitik. Er muss einen neuen Premier finden, während Barnier die laufenden Geschäfte weiterführt. Es könne schnell gehen, wird in den französischen Medien schon spekuliert. Doch wie dieser Premier eine tragfähigere parlamentarische Basis in diesem zerstrittenen Parlament finden könnte, das ist eine ganz andere Frage.
Und was heißt das fürs Budget fürs nächste Jahr?
Da werden verschiedene Szenarien diskutiert, dass auf die Schnelle und vor Jahresende doch noch ein Budget verabschiedet werden könnte. Das ist das unwahrscheinlichere Szenario. Es käme nicht gerade zum Shutdown nach amerikanischem Muster. Die Renten- und Beamtenlöhne würden weiter bezahlt. Frankreich mit seinen Rekordschulden könnte sich ins nächste Jahr durchhangeln mit einer Art Notbudget, basierend wohl auf dem Haushalt dieses Jahres, also ohne Sparmaßnahmen. Das aber brächte beträchtlichen Flurschaden, politischen und wirtschaftlichen, diese ganze Unsicherheit und die Instabilität hätte weitere negative Folgen auch für die internationale Glaubwürdigkeit des Landes und die Kreditwürdigkeit Frankreichs.
Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Das war Philipp Scholkmann in Paris. Er beobachtet die Debatte in der Nationalversammlung. Auch im Schweizer Parlament war das Budget heute Thema. Der Nationalrat hat debattiert und Kürzungen vorgenommen. Thema jetzt in den Nachrichten mit Livia Schmid.
Der Nationalrat will im kommenden Jahr weniger Geld ausgeben und bei der internationalen Zusammenarbeit rund eine Viertelmilliarde Franken aus dem Budget streichen. Weiter will der Nationalrat mehrere Millionen Franken bei den Bundesasylzentren und der Sozialhilfe für Asylsuchende kürzen. Mehr Geld bekommen soll dagegen die Landwirtschaft. Nächste Woche befasst sich dann auch der Ständerat mit dem Budget für das kommende Jahr. Die Kantone Aargau und Appenzell-Ausserrhoden haben die neue Nationalratspräsidentin und den neuen Ständeratspräsidenten gefeiert. Maja Rinika aus dem Kanton Aargau wurde Anfang Woche zur Nationalratspräsidentin gewählt und ihr FDP-Parteikollege Andrea Caroni aus Appenzell-Ausserrhoden zum Ständeratspräsidenten. Die Schweizer Exportwirtschaft wird nächstes Jahr wohl weniger wachsen als noch in diesem Jahr. Damit rechnet der Schweizer Wirtschaftsdachverband Economie Suisse. Es gebe geopolitische Spannungen, die sich negativ auf das Wirtschaftswachstum weltweit auswirken dürften, und es könnte Handelsstreitigkeiten geben. Bei den Exporten dürfte das Wachstum nächstes Jahr noch 1% betragen, schätzt Economie Suisse. Für dieses Jahr rechnet der Verband noch mit einem Wachstum von 1,7%.
Zu Meldungen aus dem Ausland. Die NATO will Angriffe besser abwehren, die unterhalb der Schwelle eines offenen Krieges liegen.
Es geht beispielsweise um Sabotageakte, Cyberangriffe und Desinformation. Russland und China hätten zuletzt versucht, die NATO-Staaten zu destabilisieren und die Gesellschaft zu spalten, sagte NATO-Generalsekretär Mark Rutte nach einem Treffen der Außenministerinnen und Außenminister der NATO-Staaten. Es sei ein Maßnahmenpaket beschlossen worden. Dieses sehe vor, dass zum Beispiel Geheimdienstinformationen vermehrt ausgetauscht werden und dass kritische Infrastruktur besser geschützt wird. Zudem werde die Cyberabwehr in den NATO-Staaten ausgebaut. In Georgien hat die Polizei weitere Personen festgenommen, nachdem es seit Tagen Proteste gegen die prorussische Regierung gibt. Die 7 Festgenommenen hätten Gewalttaten organisiert und angeführt, teilte das Innenministerium mit. Die Polizei habe zudem mehrere Büros von oppositionellen Parteien durchsucht. Die Opposition wirft den Behörden vor, es handle sich dabei um politische Repression. Seit Tagen gehen die Menschen in Georgien gegen die Regierung auf die Straße. Dabei kam es auch zu Ausschreitungen. Grund dafür ist, dass die Regierung Verhandlungen für einen EU-Beitritt auf Eis gelegt hat. In Italien ist die Polizei gegen eine Neonazi-Gruppe mit Namen Werwolf-Division vorgegangen in einer landesweiten Aktion. Laut der Polizei und Staatsanwaltschaft in Bologna wurden mindestens 12 Personen festgenommen. Sie sollen andere zu Straftaten mit rassistischer, ethnischer und religiöser Diskriminierung angestachelt haben. In weiten Teilen von Kuba ist der Strom ausgefallen, bereits zum 3. Mal innerhalb von weniger als 2 Monaten. Ausgelöst wurde der Stromausfall durch Probleme am größten Wärmekraftwerk des Landes. Das teilte das Energieministerium auf der Plattform X mit. Der Strom in Kuba wird hauptsächlich in Ölkraftwerken erzeugt. Allerdings stockten in letzter Zeit die Öllieferungen aus dem befreundeten Venezuela. Dazu kommt, dass die Infrastruktur veraltet ist. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, schließt bei 11.784 Punkten, minus 0,4%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,4%. Der Euro wird zu 93,05 gehandelt und der Dollar zu 88,30.
Und wie wird das Wetter?
Morgen liegt im Flachland vielerorts Hochnebel mit einer Obergrenze um 1000 Meter. Sonst scheint die Sonne, bevor dann am Nachmittag aus Nordwesten Wolken aufziehen. Die Temperaturen 3 Grad im Norden und 6 Grad im Süden.
Als gestern spätabends Yoon Suk-yeol, der Präsident Südkoreas, das Kriegsrecht über das Land verhängte, kam dies überraschend und schockierte viele in der Bevölkerung. Auch wenn Präsident Yoon den Entscheid nur wenige Stunden später zurücknahm, sitzt der Schrecken heute noch immer tief bei den Südkoreanerinnen und Südkoreanern. Ostasien-Korrespondent Samuel Emch war heute in der Hauptstadt Seoul unterwegs.
Was viele heute in Südkorea umtreibt, ist die Frage nach dem Wieso. Wie kam Präsident Yoon darauf, das Kriegsrecht zu verhängen? Das fragt sich auch eine Parlamentsmitarbeiterin, die bei Minustemperaturen an einer Protestkundgebung in Seoul teilnahm. Wieso? Wieso hat er das getan? War er betrunken oder krank? Sie arbeite seit 10 Jahren hier im Parlament und habe noch nie so etwas erlebt. Sie zeigt ein Video, das sie gestern nach der Ankündigung des Kriegsrechts gemacht hatte.
This is Black Hawk Down.
Hier landete Armeehelikopter vor dem Parlament. Die Soldaten steigen aus. Ich hatte solche Angst. Es ist eine Schande. Eine andere junge Frau, die für die größte Oppositionspartei arbeitet und seit gestern vor dem Parlament gegen Präsident Yoon protestiert, sagt: Ich habe zunächst gedacht, es sind Fake News. Das letzte Mal, dass das Kriegsrecht in Südkorea verhängt wurde, sei sie noch gar nicht auf der Welt gewesen. Kriegsrecht, das kenne auch er nur aus dem Geschichtsbuch, sagt ein 28-jähriger Anhänger der Opposition. Er fordert wie die anderen an der Kundgebung die Amtsenthebung von Präsident Yoon.
I can't believe that.
Ich kann es nicht glauben. Wir sind im 21. Jahrhundert, aber er hat uns zurück in die Vergangenheit katapultiert. Ich war so hässig, überrascht, traurig. Ein Mann, der die Proteste aus ein wenig Distanz beobachtet, will sich keinem politischen Lager zuordnen. Er befürchtet jedoch, Präsident Yoon könnte seine Macht noch einmal ausnützen. Er kann nochmals falsche Entscheidungen treffen und das Militär missbrauchen. Davor habe ich ein wenig Angst. Deshalb unterstütze er nun ein Amtsenthebungsverfahren. Etwas, das er bis gestern Abend nicht gemacht hätte. Ein Impeachment ist nicht die beste, sondern die letzte Möglichkeit, die Demokratie zu retten. Das Verfahren zur Amtsenthebung hat die Opposition bereits auf den Weg gebracht. Weniger als 24 Stunden, nachdem der Präsident versucht hat, ein Militärregime zu etablieren. Am Freitag oder Samstag dürfte das Parlament nun bereits über Yoons Impeachment abstimmen. Doch viele hier, die die Absetzung des Präsidenten fordern, zweifeln, ob das Parlament ihrer Forderung Folge leisten wird. Der Opposition fehlten einige Stimmen für die nötige Zweidrittelsmehrheit, sagt ein Oppositionsvertreter. Seine eigene Partei wird nicht gegen den Präsidenten stimmen, denke ich. Sie werden an ihm festhalten bis zum Ende seiner Amtsperiode. Diese Ende 2027. Bei vorgezogenen Neuwahlen nach einer Amtsenthebung würde die Partei des Präsidenten sicher verlieren. Das wolle die Regierungspartei nicht riskieren, auch wenn er versucht habe, die Demokratie in Südkorea mit dem Kriegsrecht auszuhebeln. Die Situation ist verrückt. Es fühlt sich surreal an. Unsere Demokratie ist in einer Krise, meint der Oppositionsvertreter. Gleichzeitig sei er aber beeindruckt, wie viele Leute sich wehrten und auf die Straße gingen, so wie es auch heute wieder landauf, landab Zehntausende taten, trotz Temperaturen unter Null.
Die Reportage aus Seoul von Ostasien-Korrespondent Samuel Emich. Die Ausrufung des Kriegsrechts weckt in Südkorea Erinnerungen an die Zeit der Militärdiktatur, die noch gar nicht allzu lang zurückliegt. Erst 1987 fanden im Land erstmals demokratische Präsidentschaftswahlen statt. Der freie Journalist Martin Fritz lebt in Tokio und kennt die Geschichte Südkoreas gut. Ich habe ihn heute Nachmittag gefragt, welche Rolle die Vergangenheit des Landes bei den aktuellen Ereignissen spielt.
Also ich denke, Präsident Yoon hatte sicherlich zu wenig an die Geschichte, also an die Zeit der Diktatur gedacht. Seine Begründung für das Kriegsrecht aber, nämlich dass es staatsfeindliche Kräfte, also pro-nordkoreanische Kräfte in Südkorea gebe und deswegen das Kriegsrecht notwendig sei. Dieses Argument haben allerdings auch immer die Militärdiktatoren in den 70er und 80er Jahren verwendet, um keine Demokratie zuzulassen. Und es ist auch ein typisches Argument von konservativen Kräften in Südkorea. Andererseits ist es auch ein Erbe der Geschichte dieser Diktatur, dass wir eine sehr starke Zivilgesellschaft haben in Südkorea, also Parteipolitiker, Bürgerrechtler, Gewerkschafter, die sofort erkannt haben, dass dieser Schritt von Yoon undemokratisch und verfassungsfeindlich war. Und dann kamen ja auch sofort Demonstranten und die haben dann versucht, das Parlament in Seoul zu schützen und sie haben auch den Abgeordneten geholfen, über Tore und Zäune ins Parlament zu klettern, damit sie dort mit einer einstimmigen Abstimmung das Kriegsrecht stoppen konnten. Also das hat funktioniert und das ist sicherlich die positive demokratische Bilanz der vergangenen Nacht.
Sie sprechen von einer starken Zivilgesellschaft. Wie blickt denn die südkoreanische Bevölkerung auf die Zeit der Militärdiktatur zurück?
Ja, das Erbe ist doch sehr stark vorhanden und noch zu spüren. Die heutigen Parteien haben ja alle ihre Ursprünge in dieser Zeit der Diktatur. Die konservativen Präsidenten wie jetzt Yoon oder die konservativen Parteien wollen diese Zeit immer positiv sehen und argumentieren, dass die Diktatur das Wirtschaftswunder ermöglicht hat. Und die liberalen und linken Parteien, die haben dann ihre Wurzeln in der Bürgerrechts- und Gewerkschaftsbewegung. Die wurden damals diskriminiert, ins Gefängnis geworfen, gefoltert und auch getötet. Und dieser schwere Widerstand gegen die Diktatur, der hat eben die Zivilgesellschaft in Südkorea geformt und geprägt. Und diese Wurzeln erzeugen leider auch eine Art von Feindschaft, von Unversöhnlichkeit, die sich nur schwer überwinden lässt und die auch dazu führt, dass der politische Gegner hier eher als Feind denn als Gegner gesehen wird. Und dieser Feind wird dann eben manchmal unbarmherzig verbal und juristisch verfolgt. Es gibt ein politisches Bonmot in Südkorea, das sagt, es gibt zwei Sorten von Präsidenten. Die einen sind schon im Gefängnis und die anderen sind auf dem Weg ins Gefängnis. Und das ist natürlich eine Gefahr für die Demokratie, die Südkorea bisher nicht beseitigen konnte.
Diese Unversöhnlichkeit, wie beeinflusst das den politischen Diskurs, wie er in Südkorea geführt wird?
Ja, politische Diskussionen werden immer mit sehr viel Leidenschaft und persönlichem Herzblut geführt. Mit der Innen- und Außenpolitik sind eben sehr viele persönliche Leidensgeschichten verbunden. Vor allem natürlich der Koreakrieg, der ja offiziell nie zu Ende gegangen ist. Südkoreas Gesellschaft ist das Ergebnis von dramatischen Fluchtbewegungen. Die Millionen Toten wurden nie vergessen. Und es gibt daher keine Einigkeit, wie man mit Nordkorea umgehen soll, wie mit Japan, dem ehemaligen Kolonialherrn, wie mit China und seinem Hegemonialstreben. Es fehlt ein nationaler Konsens und dieses Erbe der Geschichte erschwert es der Zivilgesellschaft, ihre Meinungsverschiedenheiten auszuhalten und auch auszutragen.
Welche Rolle spielt das Militär im heutigen Südkorea?
Ja, das Verhalten der Streitkräfte war natürlich aus demokratischer Sicht enttäuschend. Also man konnte auf den Bildern am und im Parlament sehen, dass die Soldaten nicht so richtig enthusiastisch bei der Sache waren. Aber direkt nach dem Kriegsrechtserlass von Präsident Yoon hat dann General Park das Kommando übernommen, hat eine Proklamation erlassen, die sofort alle politischen Parteien, öffentlichen Demonstrationen und gewerkschaftliche Organisationen einschränkte. Und auch alle Medien wurden sofort der Kontrolle des Militärs unterstellt. Also das weckt doch einige Zweifel, wie demokratisch die Armeeführung denkt. Anscheinend reicht es schon, die Opposition als pro-nordkoreanisch zu bezeichnen, um dann solche Reflexe auszulösen.
Wie beeinflusst denn der schwelende Konflikt mit dem Nachbarn Nordkorea diese Gemengelage?
Ja, ich denke, das Vorgehen von Präsident Yoon hatte sicherlich zu 95% innenpolitische Gründe. Aber das ändert nichts daran, dass diese koreanische Frage immer wie ein Damoklesschwert über Südkoreas Gesellschaft hängt. Die Meinungsfreiheit ist ja eingeschränkt in Südkorea. Also Südkoreaner dürfen sich nicht pro Nordkorea äußern. Selbst das Abspielen der nordkoreanischen Nationalhymne ist verboten. Also anscheinend ist man sich nicht sicher in Südkorea, dass die Zivilgesellschaft stabil bleibt, es aushalten kann, wenn man pro nordkoreanische Position zulässt. Und deswegen funktioniert das Argument auch so gut, den politischen Gegner zu diffamieren. Man sagt nicht, geh doch nach drüben, wie damals in der BRD zur DDR, sondern man erklärt den anderen gleich zum Staatsfeind und kann ihn damit mundtot machen.
Also da ist einiges im Argen und trotzdem das, was jetzt passiert ist, die Demonstrationen, die es sofort gab, die Zurücknahme auch des Kriegsrechts, das ist doch eigentlich ein Zeichen für die Stärke der südkoreanischen Demokratie.
Ja, Sie haben selbst gesagt, eigentlich. Eigentlich ist es ein Zeichen für die Stärke, aber auf einem anderen Blatt steht eben, wie Präsident Yoon und sein Verteidigungsminister, es war offenbar sein Vorschlag, auf die Idee kommen konnten, das Kriegsrecht auszurufen und es damit zu begründen, dass die Opposition Staatsfeinde seien. Also was für ein seltsames Verständnis von Demokratie hat denn dieser Präsident? Und es fehlt in Südkorea ein ganz, ganz wichtiges Element einer Demokratie, nämlich, dass die Parteien in der Lage sind, aufeinander zuzugehen, die notwendigen Kompromisse im Streit um Lösungen für Bürger und Gemeinwohl zu suchen und zu finden. Diese Kompromissbereitschaft fehlt. Wie gesagt, dafür gibt es historische Gründe. Aber darum muss man sich eben auch am meisten Sorgen machen für die Zukunft.
Das sagt der freie Journalist und Koreakenner Martin Fritz. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen Persönlichkeiten gleich im Fokus. Netumbo Nandi-Ndaitwah, die als erste Frau zur Präsidentin Namibias gewählt wurde. Eine Wahl mit Misstönen allerdings. Gautam Adani, der schwerreiche indische Industrielle, der nun erstmals von US-Behörden angeklagt wird, wegen Korruption. Und Hakan Demir, SPD-Politiker aus Berlin, der wegen der vorzeitigen Neuwahlen in Deutschland plötzlich mit einem neuen Alltag konfrontiert ist. Es ist ein historischer Moment in Namibia. Erstmals wird mit Netumbo Nandi-Ndaitwah eine Frau Präsidentin. Die Kandidatin der langjährigen Regierungspartei SWAPO und bisherige Vizepräsidentin hat sich in der Wahl durchgesetzt. Zusammen mit Tansania ist Namibia nun das einzige Land Afrikas, das von einer Frau regiert wird. Doch die Wahl ist nicht ohne Kontroversen. Es gab große logistische Probleme und die Opposition will das Resultat nicht anerkennen. Afrika-Korrespondentin Sarah Flug.
Netumbo Nandi-Ndaitwah, oft auch Triple N, also das dreifache N genannt, setzte sich überraschend klar bereits im ersten Wahlgang durch. Sie erhielt 57% der Stimmen. Pragmatisch und ruhig, wie man sie kennt, trat sie dann vor die Presse.
The Namibian nation has voted for peace and stability.
Die Menschen in Namibia haben für Frieden, Stabilität, Vielfalt, sinnvolle Nutzung der Bodenschätze und Förderung der Jugend gestimmt. Danke fürs Vertrauen.
Thank you for your trust and confidence on us.
Netumbo Nandi-Ndaitwah ist eine politische Veteranin. Schon als Teenager engagierte sie sich bei der SWAPO und kämpfte gegen die Apartheid unter der südafrikanischen Kolonialherrschaft. Seitdem prägt sie Namibias Politik, unter anderem in verschiedenen Ministerämtern, zuletzt als Außenministerin und Vizepräsidentin. Die 72-Jährige gilt als unbestechlich, hartnäckig und gut organisiert. Ihre Wahl weckt im südwestafrikanischen Staat Hoffnung auf Wandel. Weniger hoffnungsvoll steht es um ihre Partei. Die SWAPO regiert Namibia seit der Unabhängigkeit 1990. Doch ihre Unterstützung schwindet. Bei der jüngsten Wahl schaffte sie nur knapp die Parlamentsmehrheit. Ein historisches Tief. Arbeitslosigkeit, eine schwache Wirtschaft und soziale Ungleichheit schüren die Unzufriedenheit. Diese Entwicklung hat auch eine regionale Dimension. Das zeigte sich dieses Jahr bei den Wahlen im benachbarten Südafrika und Botswana. Auch da erlitten die ehemaligen Freiheitsparteien große Verluste. Auch Namibias Wahl selbst war von großen organisatorischen Problemen geprägt. Stimmzettel fehlten und technische Defekte sorgten für lange Wartezeiten. In einigen Regionen wurde die Wahl um 3 Tage verlängert, was die Opposition als verfassungswidrig kritisiert. Einer der lautesten Gegner ist Panduleni Itula, der Kandidat der Independent Patriots for Change. Der charismatische Zahnarzt führt die Vorwürfe gegen die Wahl an.
The rule of law has been grossly violated.
Das Rechtsstaatlichkeitsprinzip wurde schwer verletzt. Wir können diese Wahlen in keiner Weise als frei, fair oder legitim bezeichnen. Trotz der Kritik verteidigte die Wahlkommission das Ergebnis und rief die Nation zur Einheit auf. Netumbo Nandi-Ndaitwah verspricht, den Alltag der Menschen spürbar zu verbessern. Ein ehrgeiziges Ziel in einem Land, das von tief verwurzelter sozialer Ungleichheit geprägt ist. Noch immer kontrolliert eine weiße Minderheit den Großteil des Agrarlandes und wertvolle Ressourcen wie Öl, Gas und Lithium. Gleichzeitig leidet Namibia unter hoher Arbeitslosigkeit und einer schwächelnden Wirtschaft. Besonders hart trifft es die Jugend, wie Nandi-Ndaitwah betont.
Our priority is job creation, particularly among our youth.
Unser Schwerpunkt ist die Schaffung von Jobs, vor allem für die Jugend, weil sie den größten Teil der Bevölkerung ausmacht.
Is the majority of the population.
Ehrgeizige Pläne für Namibias erste Präsidentin.
Zum ersten Mal haben US-Behörden den wohl bekanntesten Industriellen Indiens angeklagt. Der Multimilliardär Gautam Adani ist einer der reichsten Menschen der Welt und gilt als enger Vertrauter des indischen Premiers Narendra Modi. Und er steht unter Korruptionsverdacht. Adani, Mitglieder seiner Familie und Angestellte seiner Firma sollen indische Offizielle mit insgesamt 265 Millionen Dollar geschmiert haben. Im Gegenzug habe Adani Green Energy teuren Solarstrom an Staatsunternehmen verkaufen dürfen, zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten. Die US-Behörden haben ein Problem damit, weil Adani seine Geschäfte auch mit Hilfe von US-Investoren finanziert hat. Die große Frage ist nun, ob die Vorwürfe aus den USA Adani schaden und auch dem indischen Premier Modi. Südasien-Korrespondentin Marin Peters.
Adani ist überall in Indien. Er ist größter privater Betreiber von Häfen und Flughäfen und größter Kohleimporteur. Er baut Kraftwerke, verkauft Strom, errichtet gerade den größten Solarpark der Welt und hat sogar einen eigenen Fernsehsender. Vermutlich nicht ganz zufällig wird vermutet, ist sein Imperium vor allem in den letzten 10 Jahren stark gewachsen, auch dank lukrativer Staatsaufträge. Vor 10 Jahren wurde Narendra Modi Premierminister. Beide gelten als enge Verbündete. Es sei offensichtlich, dass Adani für die Regierung sehr wichtig sei, sagt der Finanzanalyst Hemendra Hazari, der den Adani-Konzern seit Jahren professionell beobachtet. Darum stellt sich jetzt nicht nur die Frage, ob die US-Anklage dem mächtigen Adani-Konzern etwas anhaben kann, sondern auch, ob sie Indien etwas anhaben kann. Premierminister Modi hat Adanis Geschäfte immer unterstützt. Doch derselbe Modi hat auch den Kampf gegen Korruption zu seinem Markenzeichen gemacht und wirbt damit, ein besseres Umfeld für ausländische Investitionen geschaffen zu haben. Diese Aussage und seine Glaubwürdigkeit stehen jetzt auf dem Prüfstand. Die Opposition jedenfalls bemüht sich nach Kräften, Modi und der Regierung einen Strick daraus zu drehen. Vor dem Parlament forderten Oppositionspolitiker diese Woche lautstark eine parlamentarische Untersuchung der Korruptionsvorwürfe. Adani müsse festgenommen werden, sagte Oppositionsführer Rahul Gandhi von der Kongresspartei. Der Haken bei diesen Forderungen: die mutmaßliche Korruption erfolgte in Bundesstaaten, die von der Opposition regiert wurden. Bislang sind die Forderungen verpufft. Das weckt Erinnerungen an frühere massive Vorwürfe gegen Adani. Vor knapp 2 Jahren hatte die US-Investmentfirma Hindenburg Research dem Milliardär vorgeworfen, Steueroasen missbraucht zu haben. Doch außer einem vorübergehenden Taucher der Adani-Aktien hatte der US-Bericht keine Folgen. Diesmal wögen die Vorwürfe allerdings ungleich schwerer, sagt Finanzanalyst Hazari. Dieses Mal sei die Klage von hochrangigen US-Behörden lanciert worden. Deren Stellenwert sei viel höher als der einer US-Finanzfirma. Gautam Adani selbst blieb 2 Wochen stumm und gibt sich jetzt selbstbewusst. Vor Wirtschaftsvertretern wies er alle Vorwürfe zurück.
I want to reconfirm. Our absolute commitment.
Der Konzern sei regulatorischen Weltklasse-Standards verpflichtet, betonte der Industriemagnat. Premierminister Modi hat bisher zu den Vorwürfen geschwiegen. Aber der Sprecher seiner Regierungspartei BJP versuchte, Adani aus der Schusslinie zu nehmen. Die US-Anklage gegen den führenden Industriellen des Landes sei eine Attacke der USA gegen Indien und habe nur das Ziel, dem indischen Markt zu schaden und damit auch den 25 Millionen Kleinanlegern. Gut möglich, dass die Regierung Modi auf eine politische Lösung mit dem künftigen Präsidenten Donald Trump hofft, der Modi wohlgesonnen ist. Nicht nur Modi, auch Adani hatte Trumps Wahl begrüßt und angekündigt, 10 Milliarden Dollar in den USA zu investieren. Auch wenn politisch und juristisch noch alles offen ist, die US-Anklage hat Adani bereits geschadet. Als Folge müssten künftig alle Investoren bei Geschäften mit Adani jedes Detail offenlegen und beweisen, dass diese legal seien, sagt Finanzanalyst Hemindra Hazari. Das mache Investitionen kompliziert und neue Finanzierungen für Adani teuer. Der Milliardär selbst betont, dass keines seiner indischen Projekte wegen der Finanzierungsprobleme eingestellt werde. Es sei sehr wahrscheinlich, sagt Analyst Hazari, dass Adani die höheren Finanzierungskosten an die Konsumentinnen und Konsumenten weiterreichen werde, zum Beispiel in Form höherer Strompreise. Dann müssten sie am Ende den Preis für die mutmaßliche Korruption bezahlen, selbst wenn die Klage ins Leere laufen sollte.
Gähnende Leere herrscht in der Tagesordnung des deutschen Parlaments, dort, wo sich sonst Geschäfte bis tief in die Nacht aufreihen. Heute stand gerade mal ein Punkt auf der Liste: Regierungsbefragung, sonst nichts. Seit die Koalition aus SPD, Grünen und FDP vor einem Monat auseinanderbrach und vorgezogene Neuwahlen auf Ende Februar angesetzt wurden, ist nichts mehr wie sonst im politischen Berlin. Das hat das Leben der Bundestagsabgeordneten gehörig durcheinandergewirbelt. Auch jenes von Hakan Demir aus dem Berliner Bezirk Neukölln, den wir schon seit 3 Jahren begleiten. Deutschland-Korrespondentin Simon Fatzer hat ihn nach seiner Befindlichkeit gefragt.
Also, persönlich geht's mir erstmal in Ordnung. Persönlich.
In Ordnung? Das tönte auch schon besser.
Aber muss natürlich auch dauernd den Kopf schütteln, weil in den letzten 3 Jahren ist alles passiert und jetzt wird auch noch das Parlament aufgelöst. Ich habe so das Gefühl, irgendwie, das kann eigentlich so nicht sein. Gleichzeitig ist es aber so, wie es ist und ich muss damit jetzt umgehen. Ich könnte natürlich jetzt irgendwie ins kalte Kissen weinen, aber das ist jetzt nicht so meine Haltung, sondern ich denke mir dann ist es so, ich kann es nicht ändern. 23. Februar sind die Wahlen und ich gehe raus und gucke, dass vielleicht einige Menschen überzeugt sind von unserer Politik, aber es sieht gerade natürlich nicht gut aus.
Vor einem Monat ist die Regierung zerbrochen und obwohl das erwartbar gewesen sei, sei es doch überraschend rasch gekommen.
Man ist zwar mittendrin irgendwie, aber dann kommt es einem doch ein bisschen surreal vor, wenn man dann mitbekommt, dass dann der Kanzler eine Rede hält und jetzt einfach die Regierung zusammengebrochen ist. All das ist manchmal ganz weit weg, auch für mich, weil ich bekomme das ja auch aus den Medien mit. Also mir schreibt ja nicht Olaf Scholz: Hör mal, du bist der Bundestagsabgeordnete aus Neukölln, ich wollte dir nur mal berichten, dass das so und so heute abgelaufen ist, sondern ich bekomme alles erstmal auch aus der Presse mit.
In der gleichen Nacht gab es dann eine SPD-Fraktionssitzung. Scholz habe erklärt, weshalb er Finanzminister Lindner so emotional entließ. Die SPD-Fraktion hat begeistert geklatscht.
Also ich war da ein bisschen demütiger, weil ich gedacht habe, okay, jetzt ist Regierung zerbrochen, das ist jetzt erstmal nicht ein Freudenakt. Wir haben aber eine Rede von Olaf Scholz gehört und diese Diskussion gibt es ja auch in der Fraktion, kann er besser kommunizieren und nicht. Und er hat da halt die Rede, ja, weiß ich nicht, seines Lebens gehalten. Und ich glaube, es war vielen wichtig, dass man das anerkennt. Und es war auch vielen wichtig, dass man mal Tacheles mit der FDP spricht.
Dann ging die Diskussion los. Ist der sehr unbeliebte Scholz wirklich der richtige Kanzlerkandidat? Oder sollte die SPD nicht eher mit dem sehr beliebten Verteidigungsminister Boris Pistorius in die Wahl ziehen? Hakan Demir fand die öffentliche Diskussion schlecht, innerlich aber habe auch er abgewogen. Aktuell sind alle Augen auf übernächsten Montag gerichtet. Dann wird Kanzler Scholz die Vertrauensfrage stellen. Er will sie ja verlieren, damit der Bundespräsident das Parlament auflösen und Neuwahlen ermöglichen kann. Aber es gibt ein Problem. Die in Teilen rechtsextreme AfD könnte Scholz stützen, nur um Chaos zu stiften. Die SPD muss das einkalkulieren.
Also diese Gefahr gibt's ja. Natürlich ist uns das bekannt und da gibt's noch keine ganz klare Linie, wo wir sagen, alle stimmen jetzt so und alle stimmen nicht. Und das muss jetzt geklärt werden. Und das ist ja auch wieder ein Bereich, der unklar ist.
Hakan Demir hatte in 3 Jahren 4 Wahlkämpfe. Jetzt kommt der 5. Das hat genau einen Vorteil. Er weiß, wie es läuft und hat bereits einen Stab für den Wahlkampf, wöchentliche Sitzungen, Fotoshooting ist schon durch, jetzt geht's um Anzeigen, Flyer und Budget. Manch einer hätte wohl mit dem Aufhören geliebäugelt.
Natürlich hat man mal Tage in den letzten 3 Jahren gehabt, wo man mal sagt, eieiei, wie lange will man das machen? Aber nie ernsthaft jetzt darüber nachgedacht, jetzt aufzuhören, so, weil ich immer schon das Gefühl hatte, trotz allem geht es ein wenig voran. Ich kann hier an Gesetzen arbeiten, die die Gesellschaft ein wenig besser machen.
Der 40-Jährige nahm sich vor, regelmäßig Fußball zu spielen, als Ausgleich für die anstrengende Zeit in der Bundespolitik. Wie also läuft's auf dem Rasen?
Nee, ich war nicht beim FC Bundestag. Meine Schuhe sind da noch offenbar und mein Trikot, wo Hakan draufsteht. Aber ich habe es tatsächlich, ich zahle auch meinen Mitgliedsbeitrag, ich habe es nicht einmal geschafft, dahin zu gehen.
Aber Sie wollten auch bei Ihnen im Bezirk?
Genau, das wollte ich auch. Diese Montagsrunde, diese Hobbymannschaft, auch das habe ich nicht geschafft. Ja, danke, dass Sie das nochmal erwähnen. Ja, da sind einige Leute auf mich ein bisschen enttäuscht, ja.
Er selbst ist streng mit sich, auch das mit dem gesunden Leben läuft nicht nach Plan.
Ich habe gestern eine Pizza gegessen, gestern Abend. Ja, ich war bis 1 Uhr nachts hier und ich merke gerade auch, dass ich da natürlich auch ein bisschen, dass ich merke, ich brauche ein Ventil irgendwie. Essen ist natürlich immer ein Punkt, Rauchen auch. Ja, ich habe gestern ein bisschen geraucht, ja, eine normale Zigarette und damit muss ich aufhören, weil,
Eigentlich rauche er so gut wie nie.
Aber in so ganz krassen Stresssituationen, so wie jetzt, wenn die Regierung zerbricht und ein Wahlkampf ansteht und viele andere Termine, dann gibt es einen kleinen Anreiz und dann bin ich mal für 2 Wochen, sagen wir mal, in Anführungsstrichen auf der schiefen Bahn und dann hole ich mich aber wieder zurück. So, in dem Prozess befinde ich mich gerade.
Ganz Deutschland ist gerade etwas auf der schiefen Bahn. Wieso sollte es dem Bundestagsabgeordneten Hakan Demir da besser gehen?
Die Tigermücke verbreitet sich in der Schweiz. Vom Süden her ist sie zuerst im Tessin aufgetaucht. Inzwischen ist sie auch in der Deutschschweiz angekommen. Das ist keine gute Nachricht, denn die Tigermücke überträgt das Denguefieber. Wachsen die Mückenpopulationen in der Schweiz weiter, sind Infektionen hierzulande nur eine Frage der Zeit. Im Tessin testen Forscherinnen und Forscher deshalb, ob sie die Mücke bekämpfen können, indem sie massenhaft sterile Männchen freisetzen. Nun schlägt ein kalifornischer Wissenschaftler etwas Neues vor. Er will das Gehör der Tigermücken genetisch manipulieren und so ganze Populationen verschwinden lassen. Klingt etwas weit hergeholt? Nur auf den ersten Blick, zeigt der Bericht von Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel.
Es gibt Forschung, die scheint vollkommen abgehoben.
I've been working for decades on behavior.
Jahrzehntelang hat Craig Montell an der Universität von Kalifornien, Santa Barbara, die Genetik und das Verhalten von Fruchtfliegen studiert. Also diese kleinen lästigen Tierchen, die zu Hause auf dem Obstkorb rumkrabbeln. Montell untersuchte, welche Rezeptoren Fruchtfliegen benutzen, um zu schmecken, zu sehen oder zu hören und welche Gene dahinter stecken.
Identify a lot of receptors that are important for sensory signaling.
Und er untersuchte, wie diese Sinneseindrücke das Verhalten der Fliege beeinflussen. All das Wissen, das er schuf, war streng genommen erst einmal nutzlos.
Till just a few years ago, when we decided to shift into studying Aedes aegypti.
Dann entschloss sich Craig Montell, die geschaffenen Grundlagen auf die Tigermücke zu übertragen. Er wusste von den Fliegen, dass ein bestimmtes Gen fürs Hören zentral ist und wenn er dieses Gen ausschaltet, die Fliegen taub werden. Jetzt probierte er das Gleiche bei den Mücken.
And indeed, we found both the male and female mosquitoes were absolutely deaf.
Und siehe da, es funktionierte auch mit den Mücken. Sie wurden taub, mit überraschenden und tiefgreifenden Folgen. Die tauben Männchen interessierten sich nicht mehr für Weibchen, auch wenn Montell sie tagelang in einem engen Käfig zusammensperrte.
The males don't mate at all.
Damit war klar, Hören und Fortpflanzung hängen bei Moskitos eng zusammen. Die Männchen müssen die Weibchen hören können, um sie zu finden und sich zu paaren.
We wondered whether we could manipulate the males, not to be deaf, but just the opposite.
Montell dachte das Ganze einen Schritt weiter. Was, wenn wir dieses Hörgehen nicht ausschalten, sondern hochregulieren und so superhörende Männchen erzeugen? Die superhörenden Männchen würden dann Weibchen viel schneller finden und sich viel eifriger paaren als normale Mückenmännchen. Auch das Experiment glückte. Montel kann also super sexhungrige Mückenmännchen schaffen. Als nächstes will Montel diese Idee mit einer Methode kombinieren, die schon lange erfolgreich in Kaliforniens Landwirtschaft genutzt wird, der sogenannten sterilen Insektentechnik.
And this is a technique that has been used successfully on a number of agricultural pests and balls.
Dabei werden massenhaft sterile Männchen von Schädlingen freigelassen. Warum? Bei vielen Schädlingen gilt, erstens, die Männchen richten keinen Schaden an, nur die Weibchen. Und zweitens, die Weibchen paaren sich nur einmal im Leben. Wenn sie bei diesem einen Mal eins der ausgesetzten sterilen Männchen erwischen, bekommen sie keinen Nachwuchs und die Population bricht ein. Bei vielen landwirtschaftlichen Schädlingen funktioniert das einwandfrei. Bei Moskitos und Tigermücken bisher leider nicht.
So this approach called SIT or the sterile insect technique has been tried on mosquitoes.
Warum das so ist, ist nicht ganz klar. Montel will nun ausprobieren, ob seine paarungsfreudigen, superhörenden Mückenmännchen vielleicht den Unterschied machen könnten. Die Weibchen schneller finden, wenn man sie aussetzt, und die Populationen dann einbrechen lassen. Findet der Forscher es tatsächlich richtig, ganze Insektenpopulationen auszulöschen, dazu noch mit gentechnisch veränderten Mücken? In Kalifornien ja, sagt er, und auch in der Schweiz.
Remove Aedes aegypti from places like Switzerland.
Die gentechnisch veränderten Mückenmännchen sterben nach ein paar Wochen von selbst, sagt er. Damit sei auch die Gentechnik wieder verschwunden. Und Tigermücken seien weder in Kalifornien noch in der Schweiz heimisch. Man verändere im Grunde also nichts, man stelle nur den vorherigen Zustand wieder her.
Wir sind vor allem froh, wenn Sie uns auch morgen wieder Gehör schenken. Das war das Echo der Zeit vom Mittwoch, dem 4. Dezember. Eine Sendung produziert im Auftrag der SRG. Redaktionsschluss ist um 19.41 Uhr. Verantwortlich für die Inhalte Lukas Schneider, für die Nachrichten Michael Wieland, am Mikrofon Christina Scheidecker.
Soweit Echo der Zeit, der Mittwochabend hier bei uns, der gehört allen, die gerne Musik haben, sorgsam von Hand zusammengestellt. Das ist ihre SRF-Musikwelle.
Du standst am Weg, dein Haar, das flog im Wind. Ich fuhr vorbei. Ein ganzes Stück, aber dein Bild blieb einfach in mir drin. Da hielt ich an und fuhr zurück. Du warst noch da, ein Lächeln im Gesicht. Sag mir, hast du ein bisschen Zeit für mich? Hast du Zeit für alles?
Mit mir ein Schloss zu bauen, wo wir zwei.
couronnée par la blanche neige, toute joyeuse sous le ciel. Dans un immobile cortège, les cheminées chantent Noël. Dans un immobile cortège, les cheminées chantent Noël. Gardienne du troublant mystère qui dort au cœur des chérubins, elles écoutent les prières qui montent vers l'enfant divin. Elles écoutent les prières qui montent vers l'enfant divin. Couronnée par la blanche neige, toute joyeuse sous le ciel, dans un immobile cortège, les cheminées chantent Noël. Dans un immobile cortège, les cheminées chantent Noël. Et leur transparente fumée emporte jusqu'au fond des cieux des mignonnes têtes bouclées, tous les désirs et tous les vœux. Des mignonnes têtes bouclées, tous les soupirs et tous les vœux. Couronnée par la blanche neige, toute joyeuse sous le ciel, dans un immobile cortège, les cheminées chantent Noël. Dans un immobile cortège, les cheminées chantent Noël. Chacune prend part à la fête, et pour la joie des tout petits, elles recevront en cachette tous les joujoux du paradis. Elles recevront en cachette tous les joujoux du paradis. Couronnée par la blanche neige, toute joyeuse sous le ciel, dans un immobile cortège, les cheminées chantent Noël. Dans un immobile cortège, les cheminées chantent Noël.
Okay. Manchmal finde ich dich eben Wort grad nicht. Deine Nachricht auf dem Handy grad nicht gesehen. Kommen etwa zu spät und dann komm ich nicht. Oje, 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 meine. Hab mir immer gewünscht, dass ich mal sportlich bin. Mit ein paar Fränkli in meinem Portemonnaie. Es tut mir mega leid, aber das bin ich nicht. Aber ich hab so viel Liebe. Es ist nicht nur so bei mir. Manchmal will man zu wenig, manchmal will man zu viel. Man kann nicht immer gewinnen, das ist Teil vom Spiel. Oje, 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 meine. Aber immer wenn du dich nach etwas siehst, weiter weg von allen anderen Problemen, dann hab ich da etwas und ganz viel von dir. Ich hab noch so viel Liebe.
bin für dich. So vertropfen wie der Regen, so verflocken wie der Schnee, so verblumen wie auf der Wiese, so viel Honey, Honey. So vertropfen wie der Regen, so verflocken wie der Schnee, so verblumen wie auf der Wiese, so viel Honey. So viel Liebe, Liebe. Liebe, hab ich noch so viel, meine Liebe, die lenkt ab für ein Leben. Oder zwei oder drei, wenn du willst. Ich hab noch so viel Liebe, Liebe. Liebe, hab ich noch so viel, drum, wenn du mal ein bisschen brauchst, such mich. Ich hab so viel Liebe für dich.
Das ist Ihre SRF-Musikwelle. Gute Zeit da bei uns.
Die Frage aller Fragen. Und du musst mir die Antwort sagen. Und darum frage ich, komm und entscheide dich. Willst du genau wie heute, für heute und alle Zeit, für alle Zeit mir treu sein? Nur darauf kommt es an, oder morgen wird es vorbei sein. Das ist die Frage aller Fragen. Und du musst mir die Antwort sagen. Einmal, da kommt der Schluss, wo man bekennen muss. In diesem Augenblick, da gibt es kein Zurück und jedes Wort muss wahr sein. Nun sagst du ja zu mir, dann wird alles für uns wunderbar sein. Wo man bekennen muss, in diesem Augenblick, da gibt es kein Zurück und jedes Wort muss wahr sein. Und sagst du ja zu mir, dann wird alles für uns wunderbar sein. Und sagst du ja zu mir, dann wird alles für uns wunderbar sein. Du musst die Antwort sagen.
Das ist die Frage aller Fragen.
Du musst die Antwort sagen.
Das ist die Frage aller Fragen.
Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, ain't got no cigarettes. Ah, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means, king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Wool worn out suit and shoes, I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but but not too big around. I'm a man of means by no means, king of the road. I know every engineer on every train, all of the children and all of their names, and every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means, king of the road. Trailers for sale, rent, rooms to let 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a
SRF Musikwelle.
Die Nachrichten von SRF um 20 Uhr mit Livia Schmidt. Steht die französische Regierung vor dem Aus nach knapp 3 Monaten? Die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Michel Barnier muss sich heute im Parlament Misstrauensanträgen stellen, nach einem Streit um Teile des Budgets. Eingebracht haben die Misstrauensanträge die Linke und die rechtsnationale Opposition. Bis vor wenigen Minuten hat die Nationalversammlung noch darüber debattiert. Eine hitzige Debatte sei es gewesen, sagt Auslandredaktor Philipp Scholkmann. Beide Seiten hätten Barnier vorgeworfen, er habe Dialog versprochen und dann doch von oben herab entschieden. Und Barnier führe die Politik von Präsident Emmanuel Macron blind weiter, obwohl dafür das Mandat des Volkes nach den Parlamentswahlen vom Sommer dafür fehle.
Marine Le Pen von der Rechtsaußenpartei Rassemblement National etwa sagte, es wäre die schlechteste Wahl, so weiterzumachen wie bis jetzt. Die Zeit sei gekommen, um diese Regierung zu entlassen, auch wenn sie dazu gemeinsame Sache mit der Opposition von links machen müsse. Und wenn diese beiden Lager zusammenkommen, ist Barnier tatsächlich gestürzt. Barnier hatte vage gehofft, er könne allenfalls das linke Bündnis noch aufbrechen, ein paar Gemäßigte aus den Reihen der Sozialisten auf seine Seite ziehen. Aber das Votum des Fraktionssprechers der Sozialisten heute Abend klang gar nicht danach. Auch er sagte, es sei an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen.
Sagt SRF-Auslandredaktor Philipp Scholkmann. Es wird erwartet, dass im Laufe der nächsten halben Stunde über die Misstrauensanträge abgestimmt wird. In Südkorea will die Regierungspartei am Präsidenten Yoon Suk-yeol festhalten. Sie hat angekündigt, sie werde sich gegen ein Amtsenthebungsverfahren stellen. Den Antrag auf eine Amtsenthebung hatte die Oppositionelle Demokratische Partei eingebracht. Für eine Amtsenthebung braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Zwar hat die Demokratische Partei die Mehrheit im Parlament, sie ist dafür aber auf die Unterstützung von einigen Abgeordneten der Regierungspartei angewiesen. Yoon hatte gestern das Kriegsrecht ausgerufen und nach wenigen Stunden wieder aufgehoben. Der norwegische Attentäter Anders Behring Breivik bleibt bis auf Weiteres im Gefängnis. Das zuständige Gericht hat seinen Antrag auf eine Vorzeit